ARD. WDR 5. Das Wirtschaftsmagazin.
Heute mit Linda Staude. Hallo und herzlich willkommen. Große Entdeckungen, die sind ja manchmal das Produkt eines glücklichen Zufalls. Eine der bekanntesten ist ein unerwünschter Schimmelpilz auf einem vergessenen Laborexperiment, der dann plötzlich alle möglichen Bakterien tötet. Besser bekannt ist er als Penicillin. Solche Zufälle gibt's offenbar immer noch.
Das war das Forschungsziel, die Batteriealterung aufzulösen. Und mit der Lösung sind wir über den Feststoffakku gestolpert. Also die Entdeckung des Feststoffakkus, die war im Grunde genommen unser Penicillin-Moment.
Was hinter dem Penicillin-Moment des Bonner Unternehmers Sebastian Heinz steckt, das verraten wir Ihnen später in dieser halben Stunde. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel hat auch finanzielle Konsequenzen für die Palästinensergebiete. Das deutsche Entwicklungsministerium hat bereits gestern alle Zahlungen ausgesetzt und will die gesamten Hilfen von 125 Millionen Euro für 2 Jahre neu überprüfen. Das Geld war für die Wasserversorgung, für Entsalzungsanlagen und für die Ausbildung junger Leute gedacht. Auch die EU will nicht mehr zahlen. Das zumindest war die ersten Meldungen von gestern, aber das scheint jetzt gerade wieder relativiert zu werden. Mir ist jetzt live aus Brüssel zugeschaltet meine Kollegin Katrin Schmidt. Katrin, wie ist der Stand der Dinge?
Also innerhalb der EU ist diesbezüglich, so muss man sagen, eine große Kakophonie ausgebrochen. Also gestern Nachmittag, da hat der zuständige EU-Kommissar Vahely auf X, also ehemals Twitter, noch groß angekündigt, alle EU-Hilfszahlungen an die Palästinenser werden ausgesetzt. Diese Aussage hatte aber nur wenige Stunden Bestand. Dann hat die EU-Kommission schon wieder relativiert und gesagt, naja, die vorgesehenen Zahlungen werden nun erstmal überprüft. Es stünden aber aktuell auch gar keine Überweisungen an. Und seitdem, muss man sagen, gibt es unter den Mitgliedstaaten eben die einen, die sagen, das ist jetzt das einzig richtige politische Signal, alle Hilfen für die Palästinensergebiete auszusetzen, im Sinne so von voller Solidarität mit der angegriffenen israelischen Seite, so ja auch Deutschland. Und die anderen, die kritisieren das. Und zum Beispiel ganz offen auch der EU-Ratspräsident Charles Michel, der hat jetzt gesagt, also alle Hilfen für Zivilisten auch im Gazastreifen auszusetzen, ist kontraproduktiv, radikalisiert die Menschen noch weiter und führt letztendlich noch zu mehr Spannung und Hass und nutzt am Ende der Hamas. Also diese beiden Argumentationen, die finden sich jetzt hier innerhalb der EU. Die offizielle Haltung ist deshalb eben noch Prüfstand gerade. Und genaueres wissen wir nicht. Was aber eben auch, und das muss man auch sagen, nicht auf dem Prüfstand steht, und das ist natürlich auch ganz wichtig, ist die wirklich rein humanitäre Hilfe. Die kommt aus einem anderen Topf. Das sind in diesem Jahr 2,8 Millionen. Ganz konkret wirklich Hilfe nur für die Menschen, also für Nahrung, Wasser, Zelte und Medizin.
Das klingt ja erstmal nur nach einer politischen Debatte in Brüssel. Warum ist sie denn so wichtig, auch für die Palästinensergebiete?
Also das ist schon ziemlich relevant, weil man muss sich klar machen, die EU ist mit dem Geld ihrer Mitgliedstaaten wirklich der größte Geldgeber der palästinensischen Autonomiebehörde, wenn es sehr konkret darum geht, die Behörde dort überhaupt arbeitsfähig zu halten und die Verwaltung zu finanzieren und damit letztendlich auch die Lebensumstände der Menschen dort. Also es fließen rund 600 Millionen Euro pro Jahr und für den Zeitraum 21 bis 24 hat die EU 1,2 Milliarden Euro im Haushalt eingestellt. Davon ist jetzt schon ein bisschen was geflossen und wie gesagt, über den Rest wird eben jetzt beraten.
Und wohin geht das Geld sonst noch? Also außer zur Autonomiebehörde?
Also die Autonomiebehörde bekommt das im Prinzip genau so und dann kann man jetzt fragen, für was wird das dann so ausgegeben? Also der größte Bereich geht, oder der größte Anteil, sagen wir so, geht in Gehälter und Pensionen der Beamten dort. Dann fließt aber auch viel Geld aus der EU, so wie wir es eben auch gehört haben von den deutschen Hilfen, in so Infrastruktur für Wasser und Entsalzungsanlagen und Energieversorgung. Das ist der eine Teil. Dann aber auch in den Gesundheitssektor und auch in die Sozialhilfe, also für Familien, auch für Flüchtlingshilfe, für Palästinenser. Und ja, ein letztes vielleicht noch, das war auch immer wieder Anhaltspunkt für Kritik. Es geht auch sehr konkret in Projekte zur Förderung von Rechtsstaatlichkeit und Bildung. Erstmal nicht schlecht, aber ganz konkret geht es da zum Beispiel auch um Schulbücher. Und da sagten eben immer schon viele, kann auch ein Einfallstor sein, um sehr ideologisch geprägte antisemitische Inhalte zu verbreiten zum Beispiel.
Aber speziell über diese Unterstützung für die Autonomiebehörde selbst, da gab es ja im Juli schon mal Anlass für eine größere Debatte. Worum ging es damals?
Naja, also es ist zum einen so, dass die EU natürlich sagt, also diese Hilfen, die werden ganz streng kontrolliert. Ne? Es gibt Auflagen für die Empfänger und Begünstigten, die müssen genau dokumentieren, für welchen Zweck. Und deswegen steht die EU eigentlich auf dem Standpunkt, wir haben scharfe Kontrollen, die sicherstellen, dass die Hilfen weder direkt noch indirekt Aktivitäten der Hamas finanzieren. So, das ist die offizielle Verlautbarung. Daran gibt's aber eigentlich immer wieder Kritik, das haben Sie angesprochen, so zum Beispiel eben auch im Juni, da hat das Parlament nochmal aufgerufen, dass man sagt, also der Präsident der Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, der wird eigentlich von uns seit Jahren aufgefordert, Wahlen durchzuführen. Es gibt massive Korruptionsverdacht gegen ihn. Und da gibt es auch immer wieder die Äußerungen von ihm, die den Holocaust relativieren, auch schon vor diesem Wochenende. Und trotzdem ändert man nichts an diesen Mitteln, die da einfach weiterfließen. Also wir können es andersrum sagen, trotz der strengen Kontrollen ist die Hilfe nie unumstritten gewesen.
Kann man denn jetzt sagen, wie es mit der EU weitergeht, also wie sie jetzt vorgegangen wird?
Ja, vielleicht wissen wir heute Abend mehr. Also die 27 Außenministerinnen und Minister der EU treffen sich nun heute Nachmittag in Muscat im Oman. Das Treffen hat dort ganz praktische Gründe. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, der hält sich dort auf und einige andere Außenminister auch wegen eines Golf-Kooperationsrats. Dieses Forum wird nun genutzt, um sich eben zusammenzuschalten. Die anderen werden hybrid quasi per Vico zugeschaltet. Und da heißt es jetzt, dieser Standort gibt natürlich auch eine gute Chance, möglicherweise andere Vertreter der Region noch mit einzubinden, die vielleicht auch einen anderen Einfluss auf die Hamas haben. Das ist das eine. Aber natürlich auch angesichts dieser Unstimmigkeiten, die ja wirklich nicht rühmlich sind für die EU, wird es natürlich auch ganz konkret um die weiteren Finanzhilfen gehen.
Unsere Korrespondentin Katrin Schmidt live aus Brüssel über die Debatte um die EU-Finanzhilfen für Palästinenser. Herzlichen Dank dafür.
WDR 5. Servicezeit.
Die Bahn hatte vor knapp 2 Wochen noch stolz verkündet, dass im Winterfahrplan mehr und komfortablere Züge Richtung Berlin fahren werden und auch in die andere Richtung, zum Beispiel zum Frankfurter Flughafen. Was das kosten soll, da hat sich die Bahn allerdings bedeckt gehalten. Nun können die Kunden die Tickets ab morgen buchen, also musste heute die schlechte Nachricht raus. Und dann kam sie auch vor ungefähr einer guten Stunde. Sie haben es gleich gerade in den Nachrichten schon gehört. Das Bahnfahren wird teurer in diesem Winter. Meine Kollegin Katja Scherer hat sich das genauer angesehen. Katja, also wie teuer wird's denn nun?
Also im Schnitt steigen die Preise um knapp 5%, unter anderem bei den sogenannten Flex-Tickets. Das sind die Tickets, die man ohne Sparpreis bucht und die dann aber auch nicht an einen Zug gebunden sind, sondern die man halt flexibel den ganzen Tag nutzen kann. Die werden im Schnitt um 4,9% teurer und da ändert sich noch mehr. Und zwar gilt bei solchen Flex-Tickets künftig ein ähnliches Prinzip wie bei den Sparpreisen, nämlich wer früh bucht, der zahlt auch weniger.
Kann man da mal ein Beispiel sagen?
Ja, also angenommen, ich will nächsten Montag von Düsseldorf nach Köln fahren, dann ist es ja im Moment so, dass es keinen Unterschied macht, ob ich mein Flex-Ticket heute buche, tagelang im Voraus, oder ob ich das am Montag 5 Minuten vor Abfahrt am Gleis buche. Das kostet einfach immer gleich viel. Und das soll sich ab Dezember ändern. Dann wird so sein, dass es eben schon einen Unterschied macht, dass ich, wenn ich jetzt tagelang im Voraus buche, dass das dann günstiger ist, als wenn ich am Montag spontan buche. Kunden und Kundinnen, die haben also einen Anreiz, dann ab Dezember solche Spontanbuchungen zu vermeiden.
Ich meine, solche Frühbucherrabatte, die kennt man ja schon von anderen Reiseunternehmen. Was bringt das denn der Bahn?
Ja, also die Bahn hat erkannt, dass es dadurch möglicherweise besser wird, dass die Züge nicht mehr ganz so voll werden. Aktuell ist ja so, dass die Bahn eher grob weiß, wie viele Fahrgäste einsteigen, eben weil viele spontan buchen. Naja, aber besser ist natürlich, man weiß im Voraus, wie viele Fahrgäste wirklich kommen, weil dann kann man ja auch mal einen Waggon mehr mitnehmen oder so, wenn es mal eng wird.
Jetzt ist es natürlich eine sehr unangenehme Überraschung für die Fahrgäste, speziell weil ja alle auf die Bahn umsteigen sollen, wenn es denn irgendwie geht. Und es ist nicht die erste davon. Im vergangenen Jahr sind die Bahnpreise auch schon gestiegen. Also was begründet die Bahn denn, wieso jetzt schon wieder mehr Geld?
Genau, 2022, da sind die Flexpreise zum Beispiel auch schon um knapp 7% teurer geworden. Zusammen mit der jetzigen oder anstehenden Erhöhung, da ist das natürlich schon ganz schön viel. Die Bahn sagt, dass sie halt auch vor großen Herausforderungen steht. Die Energiepreise sind hoch. Sie muss viel investieren, braucht neue Strecken, neue Züge. Es gibt einen neuen Tarifabschluss mit der Gewerkschaft EVG, das heißt höhere Löhne sind auch fällig. Und ja, dadurch braucht die Bahn Geld. Sie sagt, die Preise, die lägen ja immer noch unter der aktuellen Inflationsrate. Aber Fakt ist, für Bürgerinnen und Bürger, die auf die Bahn angewiesen sind, die da mitfahren und das bezahlen müssen, ist es teurer ab Dezember.
Katja Scherer aus der WDR Wirtschaftsredaktion live über die neuen Preise für die Bahntickets ab dem 10. Dezember. Dann tritt nämlich der neue Winterfahrplan in Kraft. Und wer ja trotz der höheren Preise immer noch buchen muss oder will, der kann das tun. Ab morgen, dann ist die ganze Geschichte nämlich online geschaltet. Sie hören WDR 5, das WDR Wirtschaftsmagazin. Seine Entwickler haben 2019 den Chemie-Nobelpreis für ihn gewonnen. Der Lithium-Ionen-Akku, der ist bis heute Goldstandard bei den wiederaufladbaren Batterien. Der Akku ist in Laptops, in Smartphones, in Stromspeichern, zum Beispiel für die Solaranlage und natürlich in Elektroautos. Aber Lithium ist teuer. Die Akkus halten auch nicht ewig. Das Recycling ist schwierig. Und dann gibt's ja auch noch die Brandgefahr. Das haben wir alle gesehen in diesem Sommer auf dem Frachter Fremantle Highway, der tagelang auf See gebrannt hat. Deshalb forschen die Forscher an sogenannten Feststoffbatterien. Eine kleine Firma aus Bonn hat offenbar da einen Durchbruch erzielt. Ihren Penicillin-Moment, wie wir am Anfang gehört haben. Und die haben heute ein Modell vorgestellt. Wolfgang Landmesser, mein Kollege, hat sich schon vorab das Batterielabor ansehen können. Wolfgang, was hast du gesehen?
Das war eine kleine Halle in Offenbach, also nicht Offenbach bei Frankfurt, sondern bei Landau in der Pfalz. Und da forscht der Laborleiter Markus Stichnote. Und er bastelt Zellen für diese Feststoffbatterie zusammen in so einer ganz klassischen Glovebox. Das ist ja so ein Glaskasten mit so Gummihandschuhen. Da geht er dann rein und da hantiert er dann mit ganz normalen Werkzeugen.
Das ist jetzt noch nicht zugeschweißt, es ist aber schon sehr passgenau. Das heißt, wenn ich den Deckel reingepresst habe, und hier sehen wir eine Zange, wir pressen den also drauf, dass er passgenau drauf sitzt und dann holen wir die Zellen raus.
Ja, und raus kommen dann so kleine Kästchen aus Edelstahl, die lagen auch da rum, die konnte man anfassen, also eigentlich ziemlich unscheinbar. Und da stecken die Elektroden drin, die man ja bei so einer Batterie braucht, und der neu entwickelte Elektrolyt, ein sogenannter Festionenleiter. Die fertigen Batteriezellen, die kommen dann auf den Prüfstand und das ist so ein kleines Räumchen mit Metallregal, so wie in deinem Keller. Und da liegen dann diese Elektrolyte bzw. die Elektrolyte in diesen Elektroden drin, in diesen kleinen Kästchen, sind angeschlossen, werden gemessen im Stundenzyklus B und entladen und dann schauen die, wie lange diese Dinger durchhalten.
Und ich meine, was kann denn jetzt so eine Feststoffbatterie, was eine Lithium-Ionen-Batterie nicht kann?
Das Wichtigste ist, die ist viel länger haltbar. Die Batteriezelle Nummer 1, die in diesem Labor entstanden wird, hat schon 12.500 Ladezyklen hinter sich, ohne dass die Leistung nachlässt. Das lässt sich ja auch messen. Und die klassische Lithium-Ionen-Batterie, die ist bei einem Zehntel der Zyklen eigentlich platt an der Grenze. Und diese Batterie Nummer 1, die läuft immer noch stabil. Wie lange, haben wir natürlich gefragt.
Na, das kann ich Ihnen leider nicht beantworten, weil sie läuft ja immer noch. Und ich kann Ihnen nicht sagen, wann die kaputt ist.
Also die läuft und läuft und läuft und hat auch ein viel geringeres Recyclingproblem deswegen, weil sie nicht so oft ausgetauscht werden muss und weil auch die Inhaltsstoffe weniger problematisch sind als in der klassischen Lithium-Ionen-Batterie. Und dazu kommt, dass dieses Elektrolyt nicht entflammbar ist. Du hattest ja die Fremantle Highway erwähnt. Also sowas könnte da dann nicht mehr vorkommen, dass so ein Frachter mitten auf hoher See brennt. Und bei Tests, da kam auch raus, dass es keinen Leistungsabfall bei extremen Temperaturen gibt. Das ist ja bei der Lithium-Ionen-Akku so, dass bei niedrigen Temperaturen im Minusbereich, dass dann die Leistung abfällt.
Ja, das klingt ja alles ziemlich wundervoll. Kann die denn auch halten, was sie verspricht, wenn man sie denn jetzt mal in Serie produziert?
Ja, dieses Wunder, das stimmt. Das haben wir uns natürlich auch gefragt, die Journalisten, die da eingeladen waren in dieser kleinen Halle in Offenbach. Es gibt noch keine sogenannten Peer Reviews. Das sind ja so groß angelegte wissenschaftliche Studien. Das braucht einfach länger Zeit und diese Firma will jetzt möglichst schnell mit dieser Technologie an den Markt. Aber sie haben Einschätzungen von Experten in der Batterietechnologie eingeholt. Zugeschaltet war Ingo Crossing von der Uni Freiburg, der da auch im Batteriebereich forscht und der hat gesagt, er ist total baff, für ihn ein echter Durchbruch. Der Kollege von der Welt hat dann nach dem Haken gefragt und er musste lachen und sagte dann, okay, für die Elektromobilität ist das Ding noch nicht einsetzbar, da müssen wir noch dran forschen und deswegen will sich das Startup jetzt erstmal auf stationäre Speicher konzentrieren und auch das ist ja ein riesiger Markt. Der Entwickler, der Erfinder Günther Hambitzer hat angefangen in einer Garage in Bonn-Meckenheim, also wirklich so ein klassisches Startup. Er hat über Jahrzehnte an diesem Problem geforscht und dann hatte er wirklich die Lösung gefunden zusammen mit seinen Mitarbeitern und daraus jetzt diese Menschen ein richtiges Geschäft machen.
Also stationärer Speicher heißt sowas zum Beispiel für eine Solaranlage. Kann ich mir das bei mir einbauen lassen? Theoretisch.
In der genau, Zukunft. Also oder ein Supermarkt, der hat sein Dach voll mit Solarpanels und will dann den Strom über Nacht speichern, um damit seine Kühlgeräte zu versorgen. Solche Anwendungen gibt es ja viele.
Alles klar. Und ich meine, wie geht's denn jetzt weiter? Also jetzt haben wir da ein Modell, was da steht und wunderbar funktioniert und läuft und läuft und läuft. Aber ist das jetzt erstmal nur ein Erfolg im Labor oder kann ich das in 2 Jahren auf dem Markt auch tatsächlich kaufen?
Also in nicht allzu langer Zeit, wenn es jetzt nach den Erfindern und nach den Protagonisten der Firma geht. Auf Basis der im Labor gebauten Zellen soll eine Pilotanlage entstehen mit Maschinen, die dann die Batterien auch wirklich bauen. Es gibt auch schon einen ersten Lizenznehmer in der Schweiz, die Swiss Clean Battery AG. Die wollen in Graubünden eine Fabrik für 450 Millionen Franken bauen und suchen da gerade Investoren. Das Ziel dieser Entwicklungsfirma ist jetzt, andere Lizenznehmer noch zu finden und die Feststoffbatterie im großen Stil herzustellen, sagt Geschäftsführer Sebastian Heinz.
Das, was wir dann erleben werden, ist, dass die Batteriegröße, die wir für stationäre Anwendungsfelder entwickelt haben, dass wir die in sehr vielen Anwendungsfällen unterbringen können und wir über die Marktseite, über die Nachfrageseite in die Märkte gehen. Und aus der Ecke heraus werden die Lizenznehmer kommen und werden dann entsprechend für die Nachfrage sorgen.
Na, das ist natürlich schon sehr selbstbewusst. Das müssen wir jetzt natürlich auch beobachten, ob das auch wirklich so passiert. Was er meint ist, dass zum Beispiel Autohersteller auf diese Technologie aufmerksam werden und sich sagen, warum haben wir eigentlich nicht diese Batterien in unseren Autos drin und noch die alten Lithium-Ionen-Batterien und dass darüber dann ein richtig großer Markt entsteht.
Wir werden sicherlich weiter ein Auge drauf halten. Wolfgang Landmesser aus der WDR Wirtschaftsredaktion über die Feststoffbatterie der Zukunft. Süßigkeiten sind mindestens doppelt verpackt. Karotten mindestens in der Plastiktüte, oft auch noch in einer Plastikschale plus Plastiktüte. Die Pizza im Karton und in einer Plastikfolie. Die Liste kann man endlos fortsetzen. Ich bin eigentlich jedes Mal schockiert, wie viel Verpackungsmüll ich wegschmeißen muss nach einem Wocheneinkauf im Supermarkt. Die Entsorgung und das Recycling dieser Müllarten sind natürlich aber trotzdem ein Riesengeschäft. Und das weltweit führende Unternehmen in diesem Bereich, das kommt hier aus Nordrhein-Westfalen. Michael Westerhoff hat den Entsorgungsriesen Remondis in Lünen bei Unna besucht.
Es geht durch ein kleines Waldstück über den Datteln-Hamm-Kanal vorbei an einem Fachwerkhaus und an einem Kohlekraftwerk. Ruhrgebietsromantik. Hinter den Bäumen versteckt steht Europas größte Recyclinganlage, 230 Hektar groß und damit größer als das Fürstentum Monaco. Ich bin bei Remondis angekommen. Hier im Lippewerk werden Kunststoffe getrennt, Bioabfall kompostiert, Biogas aus Abfall gewonnen und beispielsweise Kühlschränke recycelt.
Da wird dann aus dem Kühlschrank, aus dem Kühlkreislauf zum Beispiel FCKW abgesaugt. Dann wird der Kühlschrank halt über Schredderprozesse und über hochmoderne Sortierprozesse, teilweise unter Einsatz von künstlicher Intelligenz, in die einzelnen Rohstoffe aufgespalten, sodass man am Ende Aluminium, Kupfer, reine Kunststoffe und all diese Materialien sind halt hochwertige Rohstoffe, die dann wieder in den Produktionsprozess zurückkommen. Vielleicht wird sogar wieder ein Kühlschrank draus.
Auch die Abfälle aus dem gelben Sack oder der gelben Tonne werden hier recycelt, erzählt Michael Schneider, der Sprecher von Remondis. Der Recycling-Gigant hat nur wenige Kilometer entfernt in Selm im Kreis Unna ganz klein angefangen.
Dort hat man angefangen bereits im Jahr 1934 und das ging dann auch erstmal so 20, 25 Jahre lang auf dem Niveau, sag ich mal, der kleinstädtischen Transporte, Hochzeiten, Todesfälle, solche Dinge.
1959 wurde in der Kleinstadt Selm erstmals Müll abgeholt. Heute sammelt Remondis in hunderten Städten den Müll. In 44 Kommunen wie Düsseldorf, Essen oder Frankfurt betreibt die Recyclingfirma gemeinsam mit den Städten die Müllabfuhr. Müllautos mit dem rechteckigen, rot-weißen Remondis-Aufkleber. Das ist das Bild, das viele beim Firmennamen im Kopf haben.
Diese Abfuhrfahrzeuge sieht man natürlich. Und viele Menschen identifizieren uns auch nur über dieses Thema der sage ich mal, Abfallabfuhr, Müllabfuhr. Das macht aber nur 3-4% unseres Gesamtgeschäftes aus. Unser Hauptinteresse gilt natürlich dem Recycling.
Remondis ist inzwischen ein Recycling-Riese mit über 40.000 Beschäftigten und über 12 Milliarden Euro Umsatz. Eine Erfolgsgeschichte Met in NRW. Doch Remondis ist längst auch ein weltweit erfolgreiches Unternehmen. In 30 Ländern ist die Firma aktiv.
Also wir sind schon in den 80er Jahren nach Australien gesprungen. Und da sind wir auch mittlerweile der größte private Anbieter, glaube ich, nach Veolia. In Polen sind wir schon sehr, sehr lange aktiv, auch schon seit den 80er Jahren. Wir haben es damit auch zum größten privaten abfallwirtschaftlichen Dienstleister in Polen gebracht. Wir sind eigentlich in der gesamten EU, in Frankreich, in Skandinavien, in Benelux etc.
Remondis hätte vor einigen Jahren auch gern das Recycling-System Grüner Punkt übernommen. Das scheiterte am Bundeskartellamt. In den vergangenen Jahren haben viele Kommunen den Müll wieder selbst abgeholt, statt Remondis zu beauftragen. Angesichts leerer Kassen und steigender Zinsen könnte sich das bald aber wieder ändern. Schneider rechnet damit, dass Kommunen bald wieder verstärkt mit Privatunternehmen wie Remondis zusammenarbeiten wollen.
Mittlerweile sind die Herausforderungen aber so groß. Beispiel Dekarbonisierung der Flotten. Also wenn ich ein Abfuhrfahrzeug habe und ich will nicht mehr, dass es CO2 ausstößt oder Feinstaub ausstößt, dann muss ich halt in alternative Antriebe investieren. Die kosten aber teilweise 2 bis 3 Mal so viel wie ein normales Abfuhrfahrzeug. Das können sich viele Kommunen gar nicht leisten und suchen jetzt wieder private Partner, die mit einsteigen.
Und da will Remondis mit im Geschäft sein.
Michael Westerhoff mit einem Porträt des Entsorgers Remondis aus Lünen hier in Nordrhein-Westfalen. Der Terrorangriff der Hamas ist gleich auch ein Thema bei Scala. Nach den Nachrichten spricht meine Kollegin Claudia Dichter mit der Politologin und Antirassismus-Trainerin Sabah Nur Shima über Reaktionen der Palästinenser hier in Deutschland. Ich bin Linda Staude und sage Tschüss bis die Tage.
WDR 5